Krishna, Krishna, Krishna. Können wir vielleicht das Harmonium so als Buchablage hier irgendwo, ich nehme an, hier so am besten an die Seite, so, warte mal. Heute möchte ich euch gerne eine Vorlesung geben, an der ich einige Jahre dran gearbeitet habe. Sie wird ein bisschen anspruchsvoll sein und ich habe mich gefragt, ob ich am Abend euch das zumuten kann, aber ich glaube, dass es eben sehr interessant für euch sein wird und deswegen macht es nichts aus, dass es ein bisschen anspruchsvoll ist. Jetzt muss ich noch sehen, wir haben eine Übersetzung, glaube ich, dort hinten, ist das richtig? Ja, dort im hinteren Bereich. Sehr gut. Ist wirklich so schön bei euch, Nandarani Priya. Als wir das erste Mal da waren, war die, glaube ich, gerade eingezogen und es war alles noch von dem Geist des Provisorischen geprägt. Ne? Ja. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Ich möchte heute gerne über etwas sprechen, was sehr oft für einen spirituellen Menschen eine Art Spannungsfeld im Leben darstellt. Nämlich ein Konflikt zwischen Realismus und Idealismus. Mit Realismus meine ich eine Lebensweise, die sich an gegebenen Umständen orientiert, zum Beispiel unserer eigenen Schwäche, unserer Bedingtheit vielleicht, der Tatsache, dass wir etwas zu essen brauchen und dafür arbeiten müssen. Also Realismus, eine Lebenseinstellung, die sich an real wahrnehmbaren Situationen im Hier und Jetzt orientiert. Und die mit sich eine Einstellung bringt, dass man sich eben ganz darauf einlässt und dementsprechend auf der Ebene damit umgeht. Und auf der anderen Seite nun, sehr oft in einem Konflikt wahrgenommen, ist der Idealismus. Das heißt, die Welt der Ideale, unserer Wünsche, unserer Hoffnungen, innersten Wünsche, unseres Glaubens vielleicht sogar. Sehr oft ist es so, dass man davon spricht, dass im spirituellen Leben der Mensch mit einem unglaublichen Idealismus aufbricht, ne? Dass er glaubt, innerhalb kurzer Zeit selbstverwirklicht zu werden oder ein Premi-Bhakta zu werden, wie du immer gesagt hast, in deinen idealistischen Tagen. Premi-Bhakta! Sai Gopal, ich habe es gezählt, am Tag hat er ungefähr 6 Mal dieses Wort gebraucht. Nicht ein Bhakta, der in Liebe aufgeht, in Liebe zu Krishna. Und dann irgendwann einmal denkt man, ja, also nach 2 Jahren bin ich noch kein Premi-Bhakti da geworden. Ich merke, ich brauche Mountainbike und eine Frau. Nicht? Also, dass man sich praktisch nach der realen Bedingtheit einstellt. Hare Krishna. Und oft bildet das ein Spannungsfeld, was für andere höchst amüsant ist zu betrachten, aber für den, der drin steckt, eine mühsame Tortur sein kann. Ich möchte das einmal in meinem Leben so darstellen, als ich vom spirituellen Leben hörte, war ich zu der damaligen Zeit sehr im modernen Musikgeschehen verfangen und unter anderem ein devoter Anhänger einer Musikkapelle, The Doors. Und da gab es ein Lied, was ganze Generationen in Rasereien brachten. Wir konnten jedes einzelne Wort auswendig mitsingen, wenn es angestimmt wurde. Break on through to the other side. Yeah. Nicht? Der Aufbruch, dem Verständnis, dass hinter dem, was wir mit unseren Sinnen als real wahrnehmen, eine viel schönere, eine viel lebenswertere Wirklichkeit besteht. Nebenbei gesagt ist Krishna-Bewusstsein in seiner reinen Ausprägung eine idealistische Lebensweise und eine idealistische Philosophie, die aber, wie wir gleich sehen werden, für die meisten nur dann auszuführen ist, wenn sie ein bisschen gestützt wird durch Hilfestellung, die auch dem real in der Materie verstrickten Menschen ein bisschen Hilfestellung gibt, eine Lebenskultur. Ja, das ist so das Thema, was ich heute anschneiden möchte. Ich will das jetzt aber ein bisschen spiritueller behandeln. Ihr werdet ganz schön aufmerksam sein müssen, um die Feinheiten der Punkte zu verstehen. Aber wie gesagt, ich glaube, es ist leicht möglich für euch alle. Es gibt einen Schloka, der über die Jahrtausende aus der Vergangenheit in die Gegenwart zu uns herübertönt. Es ist ein Schloka, der von dem großen König Yamuna Charya verfasst wurde. Yamuna war ein Kinderkönig, er war so talentiert, dass er mit ganz jungen Jahren die Kaiserkrone annahm und für seine Weisheit, aber auch für seine unglaublich strategisch geschickte Kriegsführung bekannt war. Und der in der Jugend schon sehr, wie soll ich mich ausdrücken, sehr, also der stand im Zenit seiner Macht, als er 16 Jahre alt war. Also ein Genie. Jeden Tag bekam er von seinem Koch eine Schüssel, also eine gute Zubereitung vorgesetzt. Und da war eine Schüssel mit grünem Gemüse darunter. Genau gesagt, Spinat. Sehr eisenhaltigen Spinat, den er unglaublich gerne mochte. Eines Tages nun, nach schwierigen Entscheidungen und dem ganzen Tag im Regierungsamt, bekam er seine Mahlzeit. Und wie gewohnt suchte er die vielen Schüsseln ab, die kleinen Schalen ab, nach der Spinatzubereitung. Aber da war kein Spinat. klingelte er nach seinem Koch. Der kam dann: Eure Majestät, was ist? Zu wenig Salz? Nein, sagte Yamuna, gar kein Spinat. Wieso gibt es heute nicht Spinat? Jeden Tag hast du für mich Spinat gekocht. Sagte der Koch: Der Spinatlieferant kam nicht. Jeden Tag kam ein alter, ehrwürdiger Sadhu, brachte den Spinat vor und sagte, damit die Majestät eine scharfe Intelligenz bekommt. Heute Morgen kam er nicht und ich konnte in der Eile natürlich nicht diesen super Spinat finden. Daraufhin sagte Yamuna Charya: Wenn der Heilige das nächste Mal kommt mit Spinat, bring ihn sofort zu mir. Ich möchte ihn kennenlernen. Am nächsten Tag kam der Heilige wieder vorbei mit frisch geschmückten Spinat und sagte: Für die Intelligenz von Ihrer Majestät. Der Koch sagte: Du hast mich da gestern in eine ganz schön schwierige Situation gebracht. Warum bist du nicht gestern gekommen oder hast gesagt, du könntest nicht kommen? Da hätte ich versucht, Spinat kurzfristig zu organisieren. Aber Yamuna hat mich nach dir befragt, hat gesagt, ich soll dich sofort zu ihm bringen, wenn du das nächste Mal mit Spinat kommst. Der Heilige sagte: Darauf habe ich gewartet. Und so wurde er innerhalb kürzester Zeit zu Yamuna gebracht. Und Yamuna sagte: Warum? Du bringst jeden Tag Spinat zu mir, warum? Der Heilige antwortete mit einem Lächeln: Weil es so schwierig ist, dich zu sehen, Majestät. Du bist so verwickelt in Königsgeschäfte und in Sachen, dass für einen armen Sadhu wie mich überhaupt keine Möglichkeit besteht, dich zu sehen. Deswegen habe ich so lange Spinat gebracht, bis du angehaftet geworden bist an den Spinat und bin dann einen Tag nicht gekommen, damit du nach mir fragen würdest, wo bleibt denn der Spinat und der Lieferant des Spinates? Mhm. Oh, sagte Yamuna Charya. Ein sehr intelligenter Weg, den König zu sehen. Jetzt, wo du schon da bist, was kann ich für dich tun? Der Heilige sagte: Nichts, absolut gar nichts. Aber ich kann viel für dich tun. Ich weiß, wo ein Schatz für dich liegt, der seit Generationen für dich dort aufbewahrt wird. Yamuna sagte: Das trifft sich gut. Ich bin gerade dabei, einen Blitzkrieg vorzubereiten und brauche viele große finanzielle Mittel dazu. Lass uns gleich morgen losgehen mit der Armee und den Schatz bergen. Der Heilige schüttelte nur lächelnd den Kopf und sagte: Es ist ein Schatz, den du nur alleine bergen kannst. Er befindet sich hinter 7 Mauern und wird von einer 4-köpfigen Schlange bewacht. Wow, sagte Yamuna. Und du meinst, ich darf nicht mit der Armee kommen? Nein, nur du alleine darfst kommen. Morgen treffe ich dich am Küchenausgang. Am nächsten Morgen war Yamuna schon um 6 Uhr da und der Heilige ging mit ihm los. Er sagte, unsere Reise wird circa 2 Wochen brauchen und jeden Abend werde ich dir aus der Bhagavad Gita vorlesen. Und so ging das ungleiche Gespann durch die Wälder Südindiens in Richtung von Sri Rangam und jeden Abend kampierten sie an einem Flusslauf oder See und der Heilige, Nath Muni war sein Name, las Yamuna Charya aus der Bhagavad Gita vor. Jeden Tag ein Kapitel. Und als sie am 12. Kapitel ankam, hingebungsvoller Dienst, seufzte Yamuna auf und sagte: Oh mein Gott, ich bin so in diese Regierungsgeschäfte und Verwaltungsangelegenheiten dieser zeitweiligen miseren Welt verstrickt, dass mir dieser Schatz der Gita überhaupt nicht zugänglich ist. Du aber erweichst mein Herz mit Bhakti. Ich bin dir so dankbar. Ja, sagte der Sadhu, es kommt noch besser. Wo ist denn der Schatz, sagte Yamunacharya. Morgen wirst du ihn sehen. Am nächsten Morgen ging Nath Muni mit Yamunacharya durch die 7 Gopurams von Sri Rangam, einer riesen Tempelanlage, führte ihn tiefer und tiefer in das Innerste des Tempels hinein. Und schließlich vor dem Allerheiligsten sah Yamunacharya, was der Schatz war. Er sah nämlich Sri Ranganath, den Herrn der Welten, auf Anantashesha da liegen mit seinen Lotusaugen. Wer hat schon einmal Sri Ranganath gesehen? Du noch nicht, Chitra? Musst du noch sehen. Es ist ein wunderschöner Deity in einer wunderschönen Tempelanlage. Man muss also Gopuram für Gopuram durchschreiten. Jeden Abend wird der Deity in den Schlaf gesungen mit einer Ekanta Vina. Und jeden Morgen wird er geweckt von einem Elefanten. Der so schnaubt und elefantenmäßig Lärm macht. Ne? Und wenn man Dasha nimmt, ist der Tempel, also der Altarraum, meistens nur von Öllampen erleuchtet. Und das wunderschöne Gesicht, das ist ein Special Feature dieses Tempels, wird bestrahlt durch eine Artiglampe, die in Kreisen vor den Deity bewegt wird, sodass das Licht, also das wunderschöne Antlitz des Herrn umkreist und umflutet. Und dann kommt es meistens zu so einem tollen Effekt, wo die Augen des Herrn plötzlich aufblitzen und du das Gefühl hast, sie schauen mich an. Und wenn das geschieht, dann kommt dir so ein Barmherzigkeitsstrahl ins Herz, der dich fürs Leben in den Bann von Sri Ranga bringt und fesselt. Und das ist die Idee, die ist da, Schatz. Oh mein Herz, gefesselt bist du von dem gnädigen Blick Gottes. Hare Krishna. So, als Yamunacharya diesen Barmherzigkeitsstrahl durch die Augen des Herrn empfing, ging er nieder und verfasste ein Gedicht, wo er sagt, so lange habe ich für irdische Schätze den eigentlichen Schatz aufgegeben. So lange habe ich den Realismus dem Idealismus vorgezogen. Jetzt wird es aber umgekehrt gemacht. Ich sage es immer modern im Sinne meiner Vorlesung. Und er verfasste dann einen Text, der eben eine unglaubliche Aussagekraft hatte, stammt aus dem Stotaratna. Und Stotaratna heißt die Juwelensammlung von Gebeten. Bhavantameva nucharan nidantara prashanta nishesha manoratantara kada maikantika nitya kinkada prahashayeshyami sanata jivitam. Wenn man dir ständig dient, o Herr, wird man von allen materiellen Wünschen befreit und erlangt völligen Frieden. Wann, oh wann, werde ich mich als dein bleibender ewiger Diener betätigen und immer voll Freude darüber sein, so einen würdigen Meister zu haben wie dich, mein Herr. Prabhupada kommentiert. Es heißt, dass jemand, der einen fähigen Meister hat, von allen Gefahren bewahrt wird. Solange das Lebewesen nicht unter den sicheren Schutz des höchsten Herrn kommt, ist es voller Angst. Dieses angstvolle Leben nennt man materielles Dasein. Um völlig zufrieden und frei von Angst zu werden, muss man zu der Position kommen, dem höchsten Herrn ewig zu dienen. Schön gesagt. Das nennt sich Idealismus pur. Nicht? Da wird ein Ideal genommen, nämlich Krishna in der spirituellen Welt, und es wird ein Bezug zu ihm hergestellt, dass wir nämlich durch das Dienen, was wir in dieser Welt tun, eine Beziehung, eine Connection erlangen können mit Krishna in der spirituellen Welt und dann frei werden von den Umständen der materiellen Welt, das heißt uns nicht mehr ängstigen oder, um es im Modernen Iskondeutsch zu sagen, von den Unsicherheiten, die unser Herz zu einem Schweizer Käse machen, so ein Lochherz, nicht? Dass wir da befreit werden. Nicht? In dem das ist eine typisch idealistische oder man würde transzendentale Vorstellung sagen, wenn man das philosophisch einordnen sollte. Nun, ich weiß noch damals, als ich ein junger Devotee war, es war in Hamburg, hörte ich das erste Mal diesen Vers, habe ihn sofort in mein persönliches Inspirationsbuch geschrieben und jeden Tag daher gesagt. Und ich weiß noch, dass ich so begeistert war, dass Krishna mir Schutz gewähren würde, dass ich ja überhaupt nicht nach den real vorhandenen materiellen Umständen schaute. Zum Beispiel gab es von dem Tempelraum einen Weg durch den Garten in so einen Souterrain-Raum, in dem ich meine Übersetzung aus dem Englischen ins Deutsche machte. Und mitten im kalten Winter dachte ich mir, ich bin eine spirituelle Seele. Ich laufe durch den Schnee barfuß. Es gibt einfach die materielle Welt nur noch als eine Vorstellung. Ich lebe in der spirituellen Welt als ein Diener des ewigen Herrn, frei von allen Ängsten. Aber ich merkte irgendwann einmal, dass meine Füße kälter wurden. Die reagierten auf den Schnee. Ich konnte nicht die realen Umstände des Materialismus, nicht Materialismus, des materiellen Daseins ignorieren. Ich war eben kein Yogi aus dem Himalaya, der barfuß durch im Schnee lebt. Ich war ein ganz gewöhnlicher Hamburger in einem Hamburger Körper und musste Sorge tragen, dass ich keine Blasenverkühlung bekam, indem ich barfuß durch den Schnee ging. In meinem ganzen spirituellen Leben merkte ich immer wieder, dass man die realen materiellen Umstände nicht ignorieren konnte. Ich merkte das zum Beispiel, als ich das erste Mal beim Zahnarzt war, als Devotee. Ich sagte zur Zahnärztin, ich brauche keine Betäubung, ich werde mich in Meditation vertiefen und das Bewusstsein ablösen von der Identifizierung mit dem Körper. Und sie sagte, was? Ja, Sie werden Ihr Wunder schon erleben. Und dann sagte sie, ich glaube, Sie auch. Und fing an zu bohren, sagte schon mal zu ihrer Assistentin, ziehen Sie schon mal die Spritze auf. Und tatsächlich, nachdem sie ein paar Zentimeter, hätte ich fast gesagt, in den Zahn gebohrt hatte, also es waren eigentlich nur Bruchteile eines Millimeters, nicht? Merkte ich auch das. Ich gesagt, bringen Sie ein Liter von diesen Betäubungsstoffen so weiter. So. Das ist auch die Erfahrung der Devotees in unserer Bewegung. Ich glaube, damals, als wir die Bewegung anfingen, haben viele gedacht, dass sie in ganz kurzer Zeit auf der spirituellen Ebene sind, losgelöst von der materiellen Ebene, den Sorgen, den Ängsten, den Identifizierungen, den Schwächen, der Wut, dem Neid, der Illusion und so weiter und so fort. Aber dann haben wir irgendwann gemerkt, dass wir unsere materielle Natur nicht einfach so runterspülen konnten durch die Spülung des WCs, nicht? Oder dass wir das nicht ignorieren konnten, dass wir nicht einfach darüber hinwegsehen konnten, dass wir eben ganz gewöhnliche bedingte Seelen sind, die einfach eine außergewöhnliche Chance bekommen haben. Das war für manche ein böses Aufwachen, weil sie sich eben vorgestellt hatten in ihrem, ich würde mal sagen, naiven Idealismus, dass sie über die ihr So-Sein, ihre Befindlichkeiten und ihre Bedingtheiten so ohne weiteres hinwegsehen konnten. Ich glaube, das ist die Erfahrung eines jeden von uns. Und ich glaube, dass diese Auseinandersetzung, wie sehr brauche ich die, sagen wir mal, wie sehr muss ich auf meine Wünsche eingehen, auf meine Schwächen, auf meine Bedingtheiten und wie sehr kann ich mich jenseits von ihnen stellen und auf die spirituellen Leben verankert sind, eine bleibende Frage ist, eine Frage von großem Wert, die uns wahrscheinlich sehr viel Reife abverlangt, um sie zufriedenstellend zu lösen. Wir wollen ja nicht einfach ein ganz normales materielles Leben führen, wie unsere Nachbarn. Wir wollen aber auch nicht ein Leben führen, wo unsere emotionalen und physischen Bedürfnisse, die wir noch verspüren, einfach unerfüllt bleiben und wir als Menschen auf der Strecke bleiben, oder? Also da ist ein Konflikt und ich sehe in vielen von euch diesen Konflikt wütend in einer Form von Unsicherheit. Ich sehe immer wieder, dass mich Devotees, dass sie zu mir kommen. Diese Devotees haben einen Berufsweg gewählt, sie verdienen gut, sie haben sich schick eingerichtet und so weiter. Und sie kommen dann zu mir und sagen mit ihren Fragen, meinst du, das ist richtig? Meinst du, ich betrüge mich nicht selber? Meinst du, ich sollte nicht vielleicht einfach mal nach Vrindavan gehen und da einfach in Vrindavan, ja, von ein paar Chapatis und Dal und Gemüse leben und einfach den ganzen Tag chanten? Meinst du, das wäre nicht besser? Denn ich fühle mich so unzufrieden, während ich so eingehe auf meine Pläne und meine Sachen. Ich habe versucht, meinen Hunger zu stillen und bin dabei viele Dinge, die mir wichtig sind, hinten an zweite Stelle gestellt, aber ich merke, ich bin immer noch hungrig. So sagen die Devotees. Kennt ihr das? So, ich möchte heute versuchen, ein paar Hilfen zu geben, um diese Spannung zu lösen. Und ich muss mal ganz kurz gucken. Ich habe Devotees gesehen und nicht nur in der Hare Krishna Bewegung, in verschiedenen Bewegungen, die sich idealistisch dem spirituellen Weg zuwenden, ihre Ausbildung abbrechen, das brauche ich doch nicht, dieses Kopfwissen, das nichts mit dem Leben zu tun hat, und nach einiger Zeit ihre Entscheidung bereuen. Sie bereuen es, dass sie die Universität nicht zu Ende gemacht haben und gehen nochmal zur Uni. Sie bereuen es, dass sie ihre Karriere aufgegeben hatten als Schlagersänger oder was auch immer und versuchen nochmal zu singen, aber die Kehle ist älter geworden und es klingt nicht mehr so knackig. Ich habe schon die Devotees getroffen, die nochmal zurückgehen möchten und nochmal sagen, ich will mein Leben nochmal, wenn ich das nochmal zurückdrehen könnte, so mit der Zeituhr, würde ich jetzt das anders sehen. Denn ich habe gesehen, dass der jugendliche Idealismus mich nicht durchs Leben tragen kann. Das habe ich gesehen. So sagen die Devotees, habe ich oft gehört. Nun, meine Antwort auf zu diesen Devotees ist immer die gleiche. Sei idealistisch, was dein Ziel betrifft. Sei aber realistisch, was den Weg zu deinem Ziel beträgt. Es braucht kein Konflikt hier zu bestehen. Ich glaube, dieser Konflikt ist nur eines der Tricks Maya. Sei idealistisch, was dein Ziel betrifft und realistisch, was deinen individuellen Weg zu diesem Ziel betrifft. Ich möchte also heute sprechen für einen reifen Idealismus und einen gesunden Realismus. Krishna spricht über dieses Thema sehr schön zu seinem Freund Uddhava. Er sagt nämlich, dass wir den Weg, den wir gehen, an unsere Befähigung, man nennt das Sanskrit-Wort, Adhika anmessen müssen oder anbinden müssen. Jeder von uns hat bestimmte Fähigkeiten, Talente, eine bestimmte Dhriti, das heißt innere Entschlusskraft mit sich gebracht. Jeder von uns hat Weisheit mitgebracht, ein bestimmtes Maß an Weisheit aus seinem letzten Leben und ihrem letzten Leben. Jeder von uns ist auf einer ganz bestimmten spirituellen Evolutionsstufe Prana-Vallabha. Einzigartig. Und die heißt es zu erkennen und entsprechend dieser Evolutionsstufe sich sie zu ihren und weiterzugehen. Krishna spricht, wie gesagt, hiervon, er sagt, Sve Sve Dikareya Nishta Saguna Parikirtita Viparyayastu Dosha Asyat Ubayoesha Nishtaya. Gegründet zu sein auf der Lebensstufe, für die man qualifiziert ist. Das ist tugendhaft. Wenn man aber eine Lebensstufe und eine Lebenssituation annimmt, für die man eigentlich nicht qualifiziert ist, ist das völlig unverantwortlich und wird als impious betrachtet. Dies ist meine definitive Schlussfolgerung. Ich glaube, im spirituellen Leben müssen wir uns von einer gewissen westlichen Krankheit lösen. Ich möchte der Beste sein und ich möchte das Beste. Und dabei das Beste als etwas bestimmen, was so quantitativ festzulegen ist. Ich möchte am höchsten springen mit meinem Mountainbike. Ich habe es irgendwie mit Mountainbike. Jemand hier in der Zuhörerschaft beeinflusst mich total. Ich möchte am längsten fasten. Ich möchte am meisten Runden chanten. Ich möchte der größte Rassiker Weihschnapp sein, der alles auswendig hersagen kann. Ich möchte von allem das meiste, das Beste, das Größte, das bewundertste Position im Leben annehmen. Das ist nicht gesund. Diese Eigenart kommt aus dem westlichen Denken, wo man sich immer mit anderen vergleicht und in diesem Vergleich immer besser abschneiden möchte. Brauner sein will als andere, mehr Geld haben wollen als andere, mehr Apartmentwohnungen zu haben als andere, mehr Autos und mehr Ringe zu haben und mehr Schuhe und mehr Frottee-Handtücher zu haben als andere. Das ist so typisch diese westliche Krankheit, die einen völlig kaputt macht und die absolut nichts mit Lebensqualität und mit Spiritualität erst recht nichts zu tun hat. Krishna sagt hier, dass was für dich stimmig ist, das ist das Beste für dich. Wenn deine Kapazität darin besteht, 25 Runden am Tag zu chanten, ist das Beste für dich. Wenn deine Kapazität darin besteht, dass du ein Haushälterleben führst mit einem guten Einkommen und dir dabei ein Reitpferd im Stall leisten kannst und so weiter, ist das Beste für dich, wenn das deine Art zu leben ist. Nicht? Es gibt für jeden etwas, was unserem Swadharma bestimmt ist. Lord Chaitanya sagte einmal, jeden Tag gibt es eine Menge von Reiskörnern, auf denen unser Name steht. 64, 65, 120 und so weiter. Krishna, Prema, Rupa. Das ist vorgesehen für dich. So gibt es in dem Leben, was wir führen, etwas, was vorgesehen ist für uns an materiellen Eigenschaften, an materiellen Errungenschaften, an materiellen Dingen, die wir praktizieren, die unserem Dharma entsprechen. Und das herauszufinden, ist ganz wichtig. Und so ist es dann auch im spirituellen Leben, auf dem spirituellen Weg, gibt es bestimmte Stufen, die für uns von Wichtigkeit sind. Krishna spricht hiervon in der Bhagavad Gita, dass er eigentlich von 6 Stufen spricht, wo sich ein Mensch auf seinem spirituellen Weg befindet. Die erste Stufe ist das Entwickeln von Wissen, wo man sich Wissen aneignet über die spirituelle Thematik. Die zweite Stufe ist, dass man dieses Wissen verinnerlicht durch Meditation und ein kontemplatives, auf Meditation ausgerichtetes Leben führt. Die dritte Stufe ist, dass man anfängt, die Früchte seiner Arbeit zu entsagen, dass ich also etwas tue und dann Spenden gebe. Wisst ihr, dass ihr euer Schicksal durch 4 Dinge verändern könnt? Das eine ist Spenden geben. Wenn man Spenden gibt, kann man sofort sein ganzes Lebenssituation verändern, wenn man das kann. Das zweite ist, neue Handlungen, die du tust, kannst du dein Schicksal verändern. Das dritte ist, inbrünstiges Gebet kannst du dein Schicksal verändern. Und das vierte, wie du dein Schicksal verändern kannst, ist Liebe im Herzen, Bhakti. Wenn das, also Bhakti zu Gott. Nicht? Eine sehr powervolle upanishadische Weisheit. So, entsage den Früchten deiner Tätigkeit. Die vierte Stufe ist, dass man für Krishna handelt. Zum Beispiel, dass man sich sagt, am Sonntag gehe ich in den Tempel, da mache ich alles von sauber machen bis Gemüseschnipseln und so weiter, dass man richtig für Krishna arbeitet. Die fünfte Stufe ist etwas, was die Stärke von Ramananda ist, dass man den Regeln und Regulierungen der Bhakti folgt. Damit sind nicht die 4 regulierenden Prinzipien gemeint, die sind schon selbstverständlich, aber so Vaidhi Bhakti. Und die fünfte Stufe, die sechste Stufe ist, dass man immer an Krishna denkt und niemals Krishna vergisst. Hare Krishna. Das ist der Raga, der Bhakta, der in Raga vertieft ist, nicht? Der ständig an Krishna denkt. Das ist sehr schwierig. Dazu muss man ein Verliebter sein. Ein Gottliebender. Haha, Krishna. Verliebt über beide Ohren in Krishna. So, wenn man das nicht kann, ich gehe nochmal jetzt anders herum, bräuchte man lieber so Regeln der Bhakti in seinem Leben, wenn man das nicht so gut kann, arbeitet man schwer für Krishna, tut etwas rein für Krishna, also nicht einfach nur, dass man das tut, was man in seinem zum Lebensunterhalt tut und dann einen Teil der Früchte davon gibt, nein, man tut die Krishna-Arbeit. Ne? Und wenn man das nicht so gut tun kann, dann arbeitet man das, was man gerne arbeiten will und wie man seine Position in der Welt begleiten will und gibt davon einen Teil. Wenn man das nicht tun kann, vertieft man sich in Meditation, sehr wichtig, und wenn man das da nicht so stetig ist, Wissen erwerben. Ich muss euch ehrlich gesagt sagen, meine lieben Devotees, wie ich damit ganz persönlich umgehe. Es ist mein Ideal und mein Wunsch, einfach unter einem Baum in Braj zu sitzen und über Krishna nachzudenken und nur seinen Namen im Mund haben und seine Eigenschaften mit einem besingen. Es gibt so schöne Liederbücher, wo so schöne Lieder sind, oder man kann ja auch selber Lieder singen, wenn man reinkommt. Und das ist mein höchstes Ziel. Aber ich weiß, dass ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht dazu qualifiziert bin. ich weiß, dass es noch Anteile in meiner Persönlichkeit gibt, die ich in Krishnas Dienst stellen muss. Zum Beispiel habe ich in meiner Jugend den unbändigen Wunsch gehabt, vielen Leuten das Krishna-Bewusstsein zu verbreiten, und wir haben dann diese Goranga Bhajan Band gemacht, was eine Gelegenheit für uns war, ganz viele Leute zu erreichen und auch ein bisschen mit diesen Dingen umzugehen. Das heißt, der Beobachtung, wie Charisma auf andere wirkt, oder Studien, wie, was man sich alles, was religiöse Massenkundgebung und die Energien, die da brach werden, bewerkstelligen können, was für revolutionäre Dinge da in Gang kommen. Die viele Dinge. Ich würde am liebsten, wie gesagt, in Vrindavan sein, aber ich habe gemerkt, dass in mir noch ein Abenteurer ist, und so musste ich unbedingt in diesem Leben ein gewagtes Abenteuer unternehmen und den heiligen Berg Kailash in Tibet umrunden, obwohl ich physisch nicht zu den Stärksten gehöre. Das musste sein. Ich musste mich mit einem Dromedar in der afghanistanischen Wüste messen. Es musste sein. Und so musste ich meine Bedingtheit in Kontakt mit Krishna so langsam reinigen. Jetzt ist im Augenblick bin ich noch ein wissbegieriger Geist. Mein Geist interessiert sich sehr an, wie weit man die Bedingtheiten zum Beispiel durch Yoga und durch Pranayama erweitern kann. Inwieweit es möglich ist, durch ein paar Techniken glücklich zu werden. Also das sind Dinge, die noch von Interesse für mich sind und die ich einfach in Krishnas Dienst stelle. Es sind nicht hohe Dinge, es sind Dinge, die mit meiner Wassermann-Natur zusammenhängen, meinem bedingten Dasein, meiner Kreativität, meiner unersättlichen Neugier aufs Leben und so weiter. Und ich tue das in Krishnas Dienst, sodass ich das purifizieren kann. Man nennt das Yukta Vairagya, nicht? In Krishnas Dienst. Ich denke, viele von uns kriegen großen Nutzen aus einer Ansprache, die Prithu Maharaj seinen Bürgern gab, wie diese Bürger, einfach Staatsbürger, Krishna-Bewusstsein ausführen konnten. Diese Unterweisung von Maharaj Prithu hat auch Bhakti Swarup Damodar Maharaj, häufig hat er darüber gelektiert, zum Beispiel bei seinem Geburtstag, zu dem ich eingeladen war in Mumbai. Und er hatte diesen einen Text rausgesucht an diesem Geburtstag. Prithu Maharaj schrieb seinen Bürgern. Es war eine große Kundgebung, er war auf dem Marktplatz, alle Bürger waren dort, und er wollte diesen Menschen von jetzt, nicht, diesen Leuten aus seinem Königreich sagen, wie sie den spirituellen Weg gehen können. Und er sagte, nehmt euren Geist, nehmt eure Worte, nehmt euren Körper und nehmt auch die Ergebnisse aus euren Tätigkeiten und bringt die in Kontakt mit Krishna. Je nach euren Fähigkeiten und Beschäftigungen, die ihr ausführt, sollt ihr mit vollem Vertrauen und ohne Vorbehalt euren Dienst den Lotusfüßen der höchsten Persönlichkeit Gottes erweisen. Dann wird es sicher sein, dass ihr das letztliche Ziel eures Lebens mit Erfolg erreichen werdet. Ein schöner Text, nicht? Nimm das, was du hast, nimm das an und gebe das zu Krishna. Prabhupada sagt hier etwas in der Erläuterung, was mich immer sehr begeistert hat. Man mag sich die Frage stellen, wie kann ein gewöhnlicher Mensch auf diesem Planeten Erde dem Herrn dienen? Wenn es doch heißt, dass der Herr von den großen Halbgöttern wie Brahma, Shiva und anderen verehrt werden sollte. wir sind nicht so befähigt wie die Halbgötter, mit anderen Worten, wie Brahma und Shiva. Wie können wir denn Krishna verehren, wenn Krishna von den Qualifiziertesten verehrt werden? Die Antwort auf diese Frage ist das Wort Yatadikar, was bedeutet nach der eigenen Fähigkeit. Wenn man aufrichtig handelt, genügt dies. Man braucht nicht Brahma zu imitieren, Shiva, Indra, Sri Chaitanya oder Ramanujacharya. Sogar ein einfacher Arbeiter, der sich nach materiellen Eigenschaften auf der untersten Lebensstufe befindet, kann den gleichen Erfolg erreichen wie die großen Seelen. Jeder kann im hingebungsvollen Dienst erfolgreich werden. Vorausgesetzt, jetzt wird's intensiv, hört genau zu, vorausgesetzt, dass er keine Falschheit zeigt. Es ist hier erklärt, dass man sehr freimütig und offen sein soll. Auf einer unteren Lebensstufe zu stehen, ist überhaupt keine Disqualifizierung für den Erfolg im hingebungsvollen Dienst. Die einzige Qualifikation ist, dass man offen ist, ehrlich, freimütig und frei von Verstellungen. Dann kann man, indem man unter der Führung eines geeigneten spirituellen Meisters seine Pflichten erfüllt, den höchsten Erfolg im Leben erreichen. Wenn man sich ernsthaft im hingebungsvollen Dienst beschäftigt mit dem Körper, der Geist und der Intelligenz, ist es sicher, dass man mit Erfolg nach Hause zu Gott zurückkehrt. Ihr seht also, hier kommt es nicht darauf an in der Bhakti, dass wir diese Ergebnisse erreichen, bei Hook und bei Crook, wie es im Westen immer der Fall ist, dass man sich besser hinstellen will, als man ist. Dass man irgendwie versucht, Dinge zu erreichen und Dinge darzustellen, die gar nichts mit der Person zu tun hat, die man im Augenblick ist, dieser bedingten Persönlichkeit. Nein, sei einfach ehrlich, sag hic rhodos, hic saltos, also das ist jetzt Lateinisch. So bin ich nun mal, so beschäftige ich mich in Krishnas Dienst. Und Krishna wird das annehmen. Erst wenn du dich verstellst und versuchst, ein Sannyasi zu sein, wenn du keiner bist, oder ein Haushälter bist, wenn du versuchst, ein Haushälter zu sein, wenn du ein Sannyasi bist, dann kommt es zu Unglücksfällen. Und dann kommst du auf eine falsche Ebene, auf eine unrealistische Ebene. Aber während du dich dort situierst, wo du bist und dazu stehst, wo du bist und dich so in Krishnas Dienst stellt, solltest du nie den Idealismus vergessen und dich einschwemmen lassen vom materiellen Denken. Hört euch das mal an. Es gab einmal einen alten Mann. Er war schon gebrechlich. Und er befand sich auf dem Weg zum Höchsten, nämlich zur Gangesquelle Gomuk. Wer war schon am Gomuk? Du noch nicht? Du noch nicht, Rangini? Ich dachte, du wärst schon. Doch, einige von euch schon. In alten Zeiten war es schwer, Gomuk zu erreichen, weil die Straßen noch nicht ausgebaut waren und man für lange Zeit in den Gangestälern gehen musste. Und das war besonders dann unwegsam, wenn es die Monsun gab und Landslides, Bergrutsche. Wer von euch hat diese Bergrutsche im Himalaya mal erlebt, wenn ich fragen darf? Ja? Wenn man nicht mehr durchkommt und nicht mehr weiß, wann es weitergeht? Du auch, Mathematik? Ist spannend. Und es ist eine Geduldsprobe. Besonders wenn du siehst, die ganze Straße ist weg. Also du ist weg. Und dann fangen sie an, die Straße neu zu machen, indem sie dann so mit dem Stein so gegen die Erde werfen. Und du denkst, wie kann man denn mit dem Stein die ganze Erde wegwerfen? Und die Arbeiter sehen alle aus wie Ojashvi. Total woanders. Und gar nicht interessiert an praktischen Tätigkeiten. Sorry. Ojashvi, you are a good musician. And sometimes musicians need to be in the world of music. That's totally all right. Warum lacht ihr denn darüber? Yes. Und du denkst, Kinder. Und du wirst schon ganz unruhig. Mein Flug geht in 3 Tagen. Bitte. Und dann sagen die noch die Abend, wo willst du denn hin? Ist doch so schön, du bist direkt neben der Ganga. What is the hurry? Wozu die Eile? Und ja, das sind die Landrutsche. Also man im Himalaya zu reisen ist wirklich eine Geduldsprobe und ist wirklich sehr schwierig, fast zu jeder Jahreszeit, aber insbesondere, wenn man an die Monsun herankommt. Und unser alter Greis wollte zu Gomuk in der Monsunzeit und er lief bei strömenden Regen in Devaprayag an einer Zollbude vorbei. Und der Zöllner sagte, Alter, wo willst du hin? Nach Gomuk. Nach Gomuk. Setz dich lieber zu mir in die Zollbude. Es regnet so schwer und ich habe einen warmen Ofen hier. Und mach dir das Leben schön. Wir können uns unterhalten über Gomuk, aber du wirst niemals da ankommen. Nein, nein, sagte der Alte, ich will dahin. Tja, aber wie? Und dann gab der Alte eine unglaubliche Lebensweisheit von sich. Er sagte, mein Geist ist bereits da. Jetzt wird mein Körper folgen. Und das ist so wichtig im Krishna-Bewusstsein. Während wir uns situieren und uns auch realistisch mit unserer Bedingtheit auseinandersetzen, müssen wir immer das Ziel haben und unser Geist in dieses Ziel hereinbringt. Deswegen ist Sadhana so wichtig, besonders im Grihastha Ashram ist ein angemessener Sadhana sehr wichtig, so dass wir das Ziel nicht aus den Augen verlieren. Das ist so absolut wichtig. Und wenn du in diesem Ziel lebst und da drin Freude findest, wirst du sehen, wie magisch dein Leben in sich hin zu diesem Ziel ereignet. Glaub mir, obwohl ich nicht sehr viel weiß im Krishna-Bewusstsein, das eine weiß ich. Und das habe ich auch angewandt. Als es mir so schlecht ging im Krankenhaus und ich dachte, das ist das Ende von der Unkrautpflanze namens Sachinanda Swami, habe ich entschlossen, nein, ich werde jetzt nicht klein beigeben, ich werde jeden Tag eine halbe Stunde für Krishna tanzen. Und zwar im Geiste. Im Körper konnte ich es nicht mehr. Und ich bin mir sicher, dass durch dieses Tanzen, durch dieses Festlegen auf ein Ziel, der Körper wieder Stärkung gekriegt hat und zur Gesundung kommt. Und ich bin mir sicher, wenn ich das weiter jetzt mache und jeden Tag über mein Ziel nachdenke, Radha und Krishna in Liebe zu dienen in der spirituellen Welt, nicht? Dann wird mich diese geistige Ausrichtung dorthin bringen. Dies nämlich, die geistige Ausrichtung auf dein spirituelles Ziel, das ist der Preis, den du bezahlen musst. Madan Mohan guckt mich an und sagt, könntest du das bitte weiter ausführen? Madan Mohan, für dich. Ein Zitat von Prabhupada. Was ist der Preis, Madan Mohan? Lulyam ist der Preis, Begierde, das ist der Preis, sagt Prabhupada. Das ist die einzige Qualifikation, die du mitbringen musst. Du musst sehr begierig sein, die Lotusfüße Krishnas in diesem Leben schon zu sehen. Du musst sehr begierig sein, mit Krishna zu sprechen, in diesem Leben. Diese Begierde drückt sich aus durch Service. Finde eine Gelegenheit, wo du Dienst zu Krishna leisten kannst. Es ist völlig egal, wer du bist oder was du bist. Krishna spricht mit einem Devotee, nicht mit einem Non-Devotee, einem Nicht-Devotee. Er sagt das in der Bhagavad Gita. Tesham satata yuktanam. Dass man sich im Herzen an ihn wendet und Krishna dann einem den Weg weist mit dem Fackelschein der Erkenntnis. Diese Begierde, dieser Eifer könnte man auch sagen, für Dienst, den kann jeder, diese Begierde oder diesen Eifer kann jeder erbringen. Man braucht nur ein ganz bisschen aufrichtig und ehrlich sein. Ich möchte euch heute bitten, mit diesem Krieg zwischen Idealismus und Realismus aufzuhören. Es ist ein falscher Krieg. Es ist ein unnotwendiger Krieg. Es ist ein unnotwendiger Konflikt. Im Krishna-Bewusstsein ist dies eine Illusion, ein Schattenboxen. Was wichtig ist, ist, dass wir einfach aufrichtig unsere Qualifikation sehen und von dieser Ausgangsposition, wo wir sind, Krishna einen Dienst ausüben. Das reicht schon aus, um uns für die spirituelle Welt zu qualifizieren. Krishna will nur diese Aufrichtigkeit sehen, diese Ehrlichkeit, dieses, was so dem materiellen Denken entgegen ist, ne? Diese Demut eigentlich oder Bescheidenheit. Und dann sagt, dann gibt Krishna uns. Mein Motto ist geworden, ich gebe mein Bestes, lass Krishna den Rest machen. I do my best, let Krishna do the rest. Hare Krishna. Einfach. Unkompliziert und devotional. Was immer mein Bestes gerade ist, ist nicht so gut wie das Beste von Uddhava oder das Beste von Nandarani Priya. Ich gebe einfach mein Bestes, was da ist, zu Krishna. Und Krishna wird mich annehmen. Ich möchte abschließen mit einer kleinen Geschichte aus der Bhagavad Gita, wo für mich dieser Punkt so klar zum Vorschein kommt. Dass selbst ein unbedeutender Mensch, der sich aufrichtig an Krishna wendet, von Krishna beschützt wird. Das ist sehr schön, Sundari, dass du gekommen bist. Dies ist eine schöne Geschichte über einen kleinen Vogel. Zu Beginn des Kurukshetra-Krieges standen sich die Armeen auf dem Schlachtfeld feindlich gegenüber. Es wird hier so toll zeichnerisch dargestellt. Nicht? Hier sind die gewaltigen Heere. Und dazwischen war der Streitwagen Krishnas und Arjunas. Arjuna wollte nämlich sehen, wer sich zu diesem Bruderkrieg versammelt hatte. Und als Hauptgeneral einfach mal die Lage einschätzen und sich dann Gedanken darüber machen, welche Schlachtformationen geeignet waren. So mitten, als sie so durch die Schlachtreihen fuhren, es war eine unglaubliche Spannung, die da war, kam ein kleiner Vogel und landete auf der Deichsel von dem Schlachtwagen. Und der Vogel sagte, ich kann's nicht glauben. Krishna, dir hätte ich mehr Weisheit zugetraut. Du glaubst du nicht mit Gewalt Frieden bringen zu können. Und du Arjuna, du bist einfach so devot, dass du aufhörst selber zu denken. Seit wann ist durch Gewalt jemals Frieden entstanden? Ihr steht jetzt davor, der Weiseste, die höchste Persönlichkeit Gottes persönlich mit seinem berühmten Devoti Arjuna, euch die Hände schmutzig zu machen im Kriegshandwerk. Ich kann's nicht glauben, sagte der Vogel. Krishna lächelte und Arjuna fing an zu argumentieren, um Krishna zu beschützen. Aber du musst das so sehen. Alle Bemühungen, Frieden zu schaffen durch friedliche Mittel, haben nicht genützt. Und jetzt müssen wir einfach einen Dorn mit einem anderen Dorn entfernen. Das heißt, ein gewaltvolles, ungläubiges Regime mit dem Stachel der Gewalt ausheben. Das ist ein akzeptiertes Mittel in den Dharma-Shastras. über den Dharma-Shastra stehen Sanatan-Dharma-Schriften. Das weißt du ganz genau, Arjuna, sagte der Vogel. Und dann sagte der Vogel schließlich, wandte sich zu Krishna, der lächelnd schwieg. Hey Bhagavan, ich bitte dich, verhindere diesen Krieg und dieses Blutvergießen. Und dann sagte er mit einem etwas schüchternen, auf den Boden gerichteten Blick, es hat auch einen ganz praktischen Grund. Ich habe jetzt gerade ein Nest gebaut. Wir sind bodenbrütende Vögel und unser Nest liegt genau hier zwischen den Armeen. Ich habe das gerade alles eingerichtet. Alles ist fertig. Und jetzt rollen die Schlachtreihen darüber und alles wird wieder zerstört. Mist. Könnt ihr den Vogel verstehen? Er hatte also argumentiert, um sein Zuhause zu haben. Krishna lächelte nur. Und er sagte zu dem Vogel, mein lieber Vogel, es ist Sinn meiner Inkarnation, das Dharma wieder zu etablieren. Und es ist mein Wunsch und Sinn meiner Inkarnation, die Devoten, so wie du es bist, zu beschützen. Ich werde beides tun. Arjuna, sagte Krishna, okay, sagte Arjuna, nahm seinen Bogen, holte ganz aus und schoss. Und der Pfeil schoss und alle dachten, mein Gott, jetzt fängt Arjuna den Krieg hier an. Mit einem Pfeil, der wird gleich 20.000 Leute an den Boden legen. Aber der Pfeil schoss und ping kam an einer Elefantenglocke an. Bang! Und die Elefantenglocke fiel in hohem Boden auf den in einem hohen Boden durch die Schlacht rein und landete dann auf dem Boden. Gut, sagte Krishna, jetzt blast das Muschelhorn. Arjuna fing an, das in das Muschelhorn zu blasen, was den Beginn des Krieges signalisiert. Und der größte Massenvernichtungskrieg der Geschichte ging los. Am Ende, als alles zu Ende war, ging Krishna mit Arjuna über das Schlachtfeld, die Mitte, ungefähr hier. Und da war die Elefantenglocke noch auf dem Boden. Und Arjuna nahm die Elefantenglocke hoch. Und da war die glückliche Vogelmutter darunter. Mit ihren Jungen. Beschützt von der Glocke, die Krishna dort hingesetzt hatte. Krishna hatte sein Versprechen erfüllt, die Vogelmutter und seine Familie zu beschützen. Ist das nicht wunderschön, Uttama Schlocker? Was meinst du, Bindu? Das ist doch Nektar, nicht? Krishna hat also beides getan. Seine großartige Mission durchgesetzt und auch seinen kleinen Devotee beschützt. Die Vogelmutter, die also gerade sich eingerichtet hatte, in einem tollen Bodennest. Ne? So ist es auch, wenn wir einfach ehrlich und aufrichtig unseren Dienst tun, nach unseren Fähigkeiten. Krishna wird eine Glocke um uns bauen, die uns hilft, durch dieses materielle Dasein unversehrt hindurchzukommen. Ich meine, da waren so viele Hindernisse und so viel, wie soll ich mich ausdrücken, Kriegstätigkeiten, aber Krishna hat beides getan. Seine Devotees beschützt und das Dharma wiederhergestellt. Ich habe auch einen ganz praktischen Punkt. Ich mache hier versuchen, geistige Philosophie zu präsentieren, aber ich habe auch einen praktischen Punkt. Ich muss euch etwas sagen, wie es mir bei diesem Besuch in der Schweiz ergeht. Ich bin wesentlich glücklicher als in der Vergangenheit bei diesem Besuch in der Schweiz. Ich sehe so nice Devotees, die sich so nice situieren. Ich war so glücklich, auch im Tempel zu sein. Ich hörte, dass dort ein regelmäßiges Chanten stattfindet. Ich war auch so glücklich, im Schweizer Tempel zu sein. Ich kann mich noch erinnern, als ich Banu Nandini, die aus dem Balkan kommt und noch nie in der Schweiz war, ich spürte richtig so, ich möchte ihr gerne den Tempel zeigen, dass sie mal einen richtig schönen Tempel sieht. Sowas sieht man nicht im Balkan. Nicht mit der tollen Treppe und den tollen, diesen Wandbelag da, diesen neuen, ist ja absolut genial. Und wenn man in den Tempel reintritt und diesen wunderschönen Altar, das ist ein richtiger Altar. Und dann geht man auf den Balkon da in dem Zimmer, und also in dem Gästezimmer, wo ich immer bin, und überschaut die Züricher Landschaft. Ich möchte euch wirklich sagen, weil ich jetzt auch lange im Balkan war, wo wir ja in kleinen Mietshäusern sind, die kleinen Tempelchen mit runterhängenden Decken und so weiter, nicht? Und knatschenden Holztreppen, die da hochführen, über die viele Muslim-Schuhe schon gewetzt sind und die Treppen runtergewetzt haben. Nicht? Wenn man dann so kommt zu euch, dann denkt man wirklich, ach, das ist ein Gottesgeschenk, so ein schöner Tempel. Man sieht das richtig. Nicht? Ich wollte eigentlich gestern darüber sprechen, aber hat es dann vergessen. Ich möchte heute darüber sprechen. Ich möchte euch wirklich bitten, euch zu überlegen, wie ihr in diesem Tempel einen kleinen Beitrag geben kann. Die Brahmanen, wie sie vielleicht Puja machen können auf dem Altar. Einmal in der Woche, einmal im Monat, einmal im Jahr, einmal alle 10 Jahre. Was immer in ihrer Fähigkeit liegt, nicht? Natürlich besser einmal in der, also je nachdem, was die Situation ist. Diejenigen, die psychologisch bewandert sind und sich in den Universitäten bemühen, vielleicht interessante Seminare zu entwickeln, Seminare dort zu geben. Ich sehe einfach sehr deutlich, wie sich die Tempellandschaft, die geistige Landschaft verändern muss und auch verändert. Nicht? Einem offeneren, spirituellen, freudigeren und vor allen Dingen mehr so verbundener Spiritualität. Wir haben gestern ja über die Community of Care, die eine Gemeinschaft von Menschen, die beteiligt sind, die involviert sind, die nicht gleichgültig sind am Wohle des anderen, sondern denen das Wohl der anderen am Herzen liegt und die etwas machen. Ich möchte euch wirklich inspirieren, sagen wir mal, diese nicht zu denken, ach nun sind wir waren mal im Tempel, als wir Brahmacharis und Brahmacharinis waren und so barfuß durch den Schnee liefen, wie am Anfang und so weiter. Und jetzt sind wir ganz und gar aufgeklärte Grihastas und Realisten. Das ist nicht das Thema. Das Thema ist ganz einfach. Du bist ein Teil Krishnas. Und Krishna wartet auf deinen Dienst, den du ihm darbringst. Und wieder ist, das ist ganz, ganz, ganz individuell nach deinen Befähigungen und deinen Qualifikationen, die sind, was immer sie sind. Aber ich glaube, wenn wir als eine Gemeinschaft vielleicht diesen Tempel und auch solche Gelegenheiten wie die Wohnung von Nandarani, Priya und Udhavaji und Pranvallabha und Bindu, benutzen, um uns zu treffen, den Geist der Spiritualität tief davon trinken in großen Bechern, unseren Durst löschen daran. Nicht? Dann ist das, glaube ich, etwas sehr Gutes. Wir müssen Foren finden. Der Mensch will nur zwei Dinge. Er möchte Liebe erfahren, das heißt geliebt werden, und er möchte Liebe geben. Und wenn er das, und das sollte man üben mit Devotees, dass man für die Devotees sorgt, dass man von den Devotees den Segen bekommt in seinen Tätigkeiten und dass man es auch in Bezug zu Krishna macht, dass man für Krishna etwas tut, Krishna liebt und die auch entspannt in der Liebe Krishnas, entspannt in dem gütigen Lächeln Krishnas, dem Lächeln, was er da seinem kleinen Vogel-Devotee geschenkt hat, der da groß argumentiert hatte für praktische Zwecke, denn er war ja nur ein kleiner Vogel, nicht so hohe Philosophienstudien abgelegt. Gut. Das ist, was ich heute präsentieren wollte. Ich danke, dass ihr mir zugehört habt. Es tut mir leid, dass ich manchmal enthusiastisch werde und dann Namen nenne von Menschen, die mir lieb am Herzen sind. Aber das liegt, glaube ich, am Einfluss dieser Menschen und nicht an mir. Dem Einfluss dieser Menschen auf mein Leben und deren Mountainbikes. Vielleicht rede ich auch nur immer über das Mountainbike von Jai Gopal, weil ich neidisch bin und nicht so gut ein Mountainbike fahren kann. Gut. Haben wir hierzu irgendwelche Fragen? Ich glaube, das Thema ist klar. Wie geht es deinem Bruder? Ich merke gerade, du bist doch... Sagst du mir nochmal deinen Namen? Ich habe gerade so gerätselt. Ja, ich meine dich. Ja. Daniel. Und der Bruder ist der Beat. Ja, Daniel, toll, dass du gekommen bist. Ich habe die ganze Zeit gerätselt. Ich kenne doch diesen... Bei diesem Krankenhausfall ist so meine alte Erinnerung weggegangen. Und Namenserinnerung. Aber jetzt habe ich dich aufgeführt. Schön, dich zu sehen. Hare Krishna. Genau, du hattest einen Bruder, Beat. Und eine Frau doch auch.
Die Gabi.
Gabi, ja. Klasse. Ist das eigentlich ein Foto oder ein Gemälde, Uddhava?
Das ist ein Foto.
Wunderschön. Ich weiß die Frage. Wann gibt es Prasadam zu essen? Nandarani Priya, was würdest du sagen?
Ich will noch ganz kurz die Gelegenheit packen. Ich will mich Human and Kideshwari, who came from Iran for the summer camp and to give blessings to our hearts. And they were very used to talk in a special Persian way. And today we will get the opportunity to taste what Herman cooked for us today. And also he was donating the prasad and we are very grateful. Thank you so much.
Oh. Then I would request you also to explain the specialities. Then we have a little of the some cultural information, because we don't know about. Maybe everyone gets a plate first so that they can see and taste, and then we get some culture. Then we learn what is in what is what preparation.
So much saffron in there. You know, it's a Iranian way, you're using so much saffron in there.